Willkommen zurück, meine Lieben. Willkommen, was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Heute nehme ich euch mit auf eine Reise in einer ganz speziellen Folge. Bei mir sitzt der Ratoshi, Ratoshi21. Manche kennen ihn vielleicht von Instagram oder Twitter. Er ist Science-Fiction-Autor mit Bitcoin-Hintergrund. Und er macht sich darüber Gedanken, ob Bitcoin vielleicht sogar notwendig war, dass wir als Zivilisation überhaupt runterkommen quasi von der Erde, dass wir überhaupt ins All kommen, weil es vorher einfach auch ökonomisch nicht sinnvoll war. Und er wird uns das ganz genau erklären, weil er schreibt in einem Buch, das in die Zukunft blickt, und wir fragen uns, ob nicht Bitcoin ein ganz, ganz entscheidender Teil dieser Zukunft ist. Ja, wir sprechen natürlich darüber, ob es jetzt Aliens gibt und ob diese Aliens vielleicht auch Bitcoin oder ihre Version von Bitcoin für sich gefunden haben, und stellen uns noch 5, 6 andere Fragen zu Elon Musk und Jeff Bezos und ihren Projekten im Weltall. Ich habe es am Schluss von der Folge gesagt, aber ich sage es jetzt auch am Anfang, das war eine der lustigsten und spannendsten und wirklich aufregendsten Folgen, die ich je gemacht habe. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Unterhaltung. Naja, und wenn ihr am Schluss der Folge dran denken sollt, wenn wir mit Bitcoin ins All fliegen, dann schaue ich mir das vielleicht hier auf der Erde nochmal genauer an. Dann schaut doch rein bei Coinfinity und nutzt den Code, was Bitcoin bringt, auf dieser irdischen Erde, um euch 21% bei den Gebühren zu sparen, beim Sparplan, beim Kauf und beim Verkauf. Und gilt natürlich auch für Bestandskunden. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dieser wirklich faszinierenden Folge. Herzlich willkommen, Ratoshi21 bei Was Bitcoin bringt. Servus.
Grüß dich, danke für die Einladung.
Hey, danke, dass du gekommen bist. Wir haben das ganz, ganz kurzfristig gemacht. Ich habe dich letztens gehört beim Robin Sayer im Podcast auf Englisch. Und da habe ich mir gedacht, erstens, du sprichst über richtig spacige Themen, und zweitens, den Akzent, der ist ein österreichischer. Ratoshi, du machst Stories, du machst Science Fiction, Bitcoin Science Fiction.
Ja, ich bin eigentlich schon, seit ich ein Kind bin, extrem begeistert von Science Fiction. Wollte auch immer Science Fiction schreiben. Hab vor vielen Jahren schon immer mit einem Blog angefangen, der mittlerweile nicht mehr online ist. Aber habe vor mittlerweile fast 1,5 Jahren begonnen, auf Instagram Stories zu posten.
Also richtige Stories im Sinne von geschriebenen Stories.
Von geschriebenen Geschichten mit KI-generierten Bildern. Und habe so begonnen, primär auch mehr als Research und als Weltbuilding ein Science-Fiction-Universum aufzubauen. Und das Science-Fiction-Universum hat folgendes Szenario. Die Menschheit ist verschwunden. Keiner weiß wirklich warum. Aber es sind Ratten da, die die Nachfolger der Menschen sind. Und ich habe über diese Stories dann begonnen, okay, wie kommt es dazu, warum sind die Menschen weg, welche Gesellschaft haben die Ratten, welches Rechtssystem haben die Ratten, und bin ziemlich schnell auch zu dem Thema gekommen, welches Geld verwenden die Ratten, und habe mir ein paar Optionen durchgedacht, was könnte ein Geld sein, das eine Gesellschaft in Hunderten von Jahren verwendet, eine Gesellschaft, die bereits im Weltraum lebt. Und bin da relativ schnell auf Bitcoin gekommen als eine Möglichkeit, die in Zukunft ein Geldsystem für nicht nur die Erde, aber auch für unser Sonnensystem und im Endeffekt irgendwann auch für die ganze Galaxie sein könnte.
Okay, das ist jetzt, hast du da auch ein Price-Target für die ganze Galaxie?
Für die ganze Galaxie habe ich es noch nicht ausgerechnet, aber wenn wir auf der Kardaschew-Skala auf Level 2 sind, das bedeutet, wir nutzen die gesamte Energie, die uns die Sonne zur Verfügung stellt, dann ist mein Preistarget $1 Trillion pro Satoshi.
Also das heißt, da müssen alle, die jetzt zuhören, nicht mehr arbeiten gehen.
Ich denke schon, dass die dann arbeiten werden. Ja. Du musst dir auch vorstellen, wenn wir diese Menge an Energie benutzen, ja. Gehen wir jetzt mal kurz zurück wieder zu den Menschen. Ja? Dann sind wir vielleicht viel mehr Menschen. Dann gibt es vielleicht nicht nur noch Menschen, dann gibt es vielleicht auch Ratten. Vielleicht haben wir auch künstliche Intelligenz, die arbeiten darf, die etwas besitzen darf. Also wir reden da dann schon von einer auch größeren Bevölkerung, auf die sich das Ganze dann verteilt.
Also einer viel größeren, viel größeren Wirtschaft.
Ja.
Ja, und der Dollar ist dann quasi nur noch symbolisch zurückgerechnet auf die Zeit.
Das ist nur zurückgerechnet auf die Kaufkraft, die wir heute kennen.
Ja.
Ja. Das heißt, wenn wir kurz diese Skala betrachten, die Kardaschew-Skala, das ist nichts, was ich mir ausgedacht habe, das gibt es seit den 60er Jahren, hat das ein Astrophysiker entwickelt.
Ein russischer, oder?
Ja.
Ja. Der Kardaschew.
Genau, der Herr Kardaschew, Nikolai. Der hat gesagt, okay, damals schon fand ich das interessant, Sonnenenergie ist die effizienteste Form von Energie. Das ist auch die Energie, die entwickelte Zivilisationen irgendwann nutzen werden, wo wir erst, glaube ich, vor 2 Jahren das geschafft haben, dass wir mit Solarpanelen, dass das für uns jetzt die effizienteste Form der Energiegewinnung ist. Das hat der schon damals erkannt. Und da gibt es eben diese Skala, dass man sagt, eine Zivilisation, die die gesamte Energie nutzt, die auf ihrem Heimatplaneten zur Verfügung steht, das wäre der Level 1. Das sind wir noch knapp darunter. Wir nutzen derzeit ein Tausendstel der Energie, die uns zur Verfügung steht. Also wir können auch, bevor wir in den Weltraum gehen, haben wir einiges an Spielraum. Und wenn wir dann sagen, okay, wir gehen jetzt in den Weltraum hinaus, wir bauen Solarkollektoren nicht nur auf der Erde oder im Umkreis der Erde, sondern du kennst das vielleicht aus der Science Fiction, die sogenannte Dyson-Sphäre. Wir bauen Solarpaneele um die Sonne herum. Mhm. Und dann können wir natürlich das 10-Billionenfache der Energie nutzen, die wir auf der Erde zur Verfügung haben. Also 10 Zehnerpotenzen höher.
Also ich muss mich jetzt outen, ich kenne das nicht aus der Science Fiction, weil ich glaube, mein Science Fiction-Wissen endet mit Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ich bin noch nicht mal sehr bewandert, wenn es um Star Trek oder Star Wars geht. Und ich nehme an, das ist quasi nicht mal Anfänger-Science-Fiction, das ist quasi Science-Fiction-Vorschule.
Das finde ich ja interessant, dass diese populäre Science-Fiction, die haben diese Konzepte nicht. Die haben keine Ökonomie, die in Größenordnungen viel größer ist als unsere. Wenn du dir jetzt, nimm dir ein Star Wars her, die fliegen da herum, die landen da auf einem Planeten und da ist da ein kleines Dorf im Wesentlichen und sonst ist dort nichts. Ja. Das beste Beispiel aus dem Star Wars wäre das Coruscant, dieser Planet, wo der ganze Planet eine Stadt ist. Das wäre zum Beispiel eine Kardaschew 1-Zivilisation. Das heißt, der ganze Planet wäre zum Beispiel eine Stadt und nutzt auch die Energie, die ihm zur Verfügung steht.
Müssen wir Kardaschew 1 quasi überhaupt erreichen, um auch nachher auf Kardaschew 2 zu kommen, oder können wir quasi das überspringen? Weil derzeit ist ja der Trend eher in Richtung Energienutzung ist doof, auch wenn wir nur ein Tausendstel der Energie nutzen.
Genau, ja, wir nutzen nur ein Tausendstel und das seit 50 Jahren, das ist ja das Interessante. Jeder Bitcoiner kennt diese Webseite, whatthefuckhappenedin1971.com. Wer es nicht kennt, sollte mal aufrufen. Da findet man einige Statistiken, wie sich unsere Wirtschaft und unser Geldsystem entwickelt hat, seit wir Fiat Money haben. Und der Energieverbrauch ist eine interessante Metrik, weil der ging bis 1970 exponentiell nach oben und seitdem ist er flach.
Weltweit.
Also,
das gibt's ja nicht.
Also nicht ganz mit China. Für die Industrieländer.
Für die
Industrieländer ist er flach. Natürlich alle Schwellenländer haben aufgeholt, aber auch nicht das übertroffen. Das heißt, das flacht dann ab, weil wahrscheinlich auch der gemütliche Lebensstandard des Menschen sozusagen erreicht ist. Der sieht jetzt keinen unmittelbaren Nutzen darin, mehr Energie zu verbrauchen, tritt dadurch aber natürlich auch auf der Stelle.
Jetzt muss ich mal ganz eines vorspringen, bevor wir wieder zurück zu deinen Stories kommen. Wenn wir mehr Energie, wenn wir so viel Energie haben, wenn wir die Sonne quasi direkt anzapfen, ja, funktioniert dann Bitcoin überhaupt noch? Weil Bitcoin baut ja darauf auf, dass Energie nicht in unendlichem Ausmaß zur Verfügung ist. Oder habe ich da was falsch im Schädel?
Das Interessante an Bitcoin ist, wenn du jetzt irgendein Asset betrachtest, nimm dir ein Edelmetall her, nimm dir Gold her oder irgendeine natürliche Ressource. Die ist getrieben von 2 Faktoren. Das eine ist, wie viel Willenskraft steckst du hinein? Das heißt, mit wie viel Nachdruck, das heißt, wie viel Energie willst du hineinstecken, um diese Ressource zu bekommen? Das ist der eine Faktor. Und der andere Faktor ist, welche Technologie steht dir zur Verfügung, um das zu tun? Und die spielen so ein bisschen gegeneinander. Ja? Das heißt, deine Willenskraft führt natürlich dazu, dass du mehr von dieser Ressource bekommst. Und die Technologie sozusagen macht das Ganze effizienter für dich. Das ist beim Bitcoin ähnlich, nur beim Bitcoin ist es nicht so, dass du jetzt durch einen technologischen Sprung oder durch mehr Motivation sozusagen mehr Bitcoin bekommen kannst, weil ja der Supply limitiert ist. Du kannst nur einen größeren Kuchen bekommen, der dir als Miner in dieser Zeit zur Verfügung steht. Also du könntest sagen, ja, wenn du jetzt die Mehrheit der Mining-Hardware auf der Welt kontrollieren würdest, dann hast du trotzdem nur diesen Coinbase-Reward, der dir pro Block zur Verfügung steht. Du kannst nie durch noch mehr Energieeinsatz oder durch noch mehr Technologie da plötzlich mehr bekommen. Das heißt, wenn wir das umlegen auf die nahe Zukunft, wo wir sagen, wir haben mehr Energie zur Verfügung, wir werden deswegen nicht mehr Bitcoin zur Verfügung haben. Und das ist halt, wo interessanterweise Bitcoin dieses Asset ist, das als einziges Asset, das wir kennen, diese Eigenschaft hat.
Aber es gibt es eine Obergrenze, wie viel Energie in Bitcoin hineinfließen kann?
Keine realistische, also keine Größenordnung, mit der wir etwas anfangen können. Ja. Eine interessante Idee, die durch die Beschäftigung mit dem Science-Fiction-Universum entstanden ist und die sich dann auch da herauskristallisiert hat. Was machen wir jetzt auf der Erde? Wir nutzen immer mehr gestrandete Energie, das heißt Energie, für die wir keine andere Verwendung haben, verwenden wir zum Bitcoin-Mining. Du hast vorhin angesprochen, ihr habt eine Heizung hier im Studio, wo ihr Bitcoin meint, und das wäre ja sonst einfach ein Heizlüfter, das heißt, das wäre ja auch verloren gegangen in Energie.
Oder halt Gasflaring und solche Geschichten.
Genau, also da gibt es ja x Anwendungen oder zum Beispiel in Salzungsanlagen, wo jetzt schon teilweise Bitcoin-Mining mitverwendet wird.
Wusste ich gar nicht.
Du brauchst Hitze für das Entsalzen, und wie erzeugst du Hitze am effizientesten? Das wäre Bitcoin-Mining.
Also wirklich Entsalzen von Meerwasser.
Ja, genau.
Das heißt, Bitcoin hilft dabei, Trinkwasser zu erzeugen.
Ja, und das ist vor allem in den saudischen Ländern, was ich gelesen habe, wird das schon, ich glaube jetzt nicht im großen Stil, aber es wird zumindest probiert, das zu vereinigen, um CO2 aus der Atmosphäre rauszufiltern. Das könnte man auch mit Bitcoin-Mining kombinieren. Das heißt, es finden sich Anwendungsfälle, wo sozusagen ein Synergieeffekt besteht. Ja. Wie kommt jetzt der Weltraum zu dem Ganzen dazu? Ja? Es gibt seit Jahrzehnten diese Idee, dass wir Sonnenenergie mit Satelliten einfangen und die zur Erde schicken. Da hätten wir eigentlich sehr effiziente Kraftwerke. Das Problem dabei ist nur, wie kriegen wir die Energie auf die Erde? Und das wäre zum Beispiel auch ein denkbarer Anwendungsfall in der Zukunft, dass wir im Orbit Bitcoin-Mining betreiben könnten. Und da ist dann die Energieeffizienz egal, weil das wird ja dort bereits genutzt. Ja, das heißt, du hättest dann einen Satelliten, der Bitcoin-Mining betreibt, ja, und hättest plötzlich eine ganz andere ökonomische Gleichung, als wenn du mit dieser Energie irgendwas tun müsstest, sie zum Beispiel zur Erde transferieren oder unmittelbar bereits im Orbit irgendwas mit dieser Energie tun.
Du könntest die Energie monetarisieren und kapitalisieren, aber du könntest sie nicht als Energie nutzen. Also du kannst die Bitcoin auf zur Erde schicken, aber dann hast du halt nur Bitcoin. Bitcoin ist zwar ökonomische Energie, aber keine echte Energie.
Ja, aber du, für den, der das Mining betreibt, ist das ja egal.
Ist das egal?
Weil der kriegt ja seinen monetaren Gegenwert. Also aus wirtschaftlicher Sicht, wenn jetzt der Elon Musk morgen sagt, hey, Starship funktioniert, Wir laden da auch ein paar Miner rauf und schauen uns das mal an. Also die ökonomische Gleichung würde ja aufgehen.
Ich versuche das jetzt
so. So wie der Miner, der irgendwo in der Wüste steht, wir ja wissen, was passiert, da gibt es ja unmittelbar dort auch keinen direkten Abnehmer für diesen Strom.
Klar, mir ging es um die Frage, sozusagen, ist eine Sache, ob ich die Energie nutze, um Bitcoin zu erzeugen, aber ich kann sie deswegen nicht transportieren. Aber was du meinst, ist, dass wir quasi diesen Schritt hin zur direkten Nutzung von Energie im All dadurch gehen, weil wir können, es gibt jetzt einen ökonomischen Incentive, ihn zu gehen, und es würde ihn nicht geben, weil transportieren kann ich sowieso. Ich kann jetzt nicht die Batterie nach Hause schicken.
Ja, das ist genau mein Punkt. Der zweite Aspekt wäre, dadurch, dass es plötzlich ökonomisch eine andere Gleichung ist, ist vielleicht, dass die Batterie zur Erde schicken, ökonomisch plötzlich interessant. Es könnte dann auch plötzlich interessant sein, dass wir Edelmetalle aus Asteroiden abbauen, die dann im Orbit, dort wo der Miner steht, was brauchst du? Du musst ja die Metalle schmelzen. Das heißt, du könntest dann auch eine Schwerindustrie im Orbit entwickeln. Und du hättest dann diesen Startpunkt, um das sozusagen einen Kickstart zu machen, um das Ganze wirtschaftlich zu machen.
Also das sind jetzt sozusagen die ersten Schritte in Richtung Kardaschew 2, aber weit entfernt davon. Das sind dann die ersten Schritte, Energie außerhalb unserer Atmosphäre zu nutzen. Genau. Das ist das, was du gerade beschreibst.
Genau.
Und mit Bitcoin könnte dann dazu beitragen, dass dieses Meme vom Asteroiden-Mining, das ja in Goldkreisen immer sehr umstritten ist, dann wirklich zum Tragen kommt. Mit dem Unterschied, dass wenn Bitcoin gemeint wird im All, ändert das nichts an der Gesamtsituation auf der Erde. Es gibt immer nur 21 Millionen Bitcoin. Aber es würde zum Beispiel etwas an der Gesamtsupply an Gold ändern, theoretisch, wenn ich da jetzt. Aber das würde sich auch nur dann passieren, wenn sich das ökonomisch auszahlt. Also keiner holt ja irgendwie 300.000 Tonnen Gold aus dem All, um den Goldpreis zu crashen, damit sein Gold wertlos ist. Da scheitert so bei dem Asteroiden-Mining so ein bisschen meine Überlegung.
Da kommen wir wieder zu dem zurück, was ich am Anfang gesagt habe, dass die Kosten, diese Ressource zu erzeugen, die ist eben entweder hinter dieser technologischen Barriere oder hinter dieser Energiebarriere. Und im Fall vom Gold, natürlich, wenn wir mehr Bedarf für Gold haben in der Zukunft und es plötzlich ökonomisch günstiger ist, die aus dem Weltraum zu holen, dann werden wir es auch machen. Mhm. Es wird ja auch das Gold auf der Erde immer knappen, weil wir immer tiefer bohren müssen, um es zu erreichen. Oder wir müssen anfangen, am Meeresboden Ressourcen abzubauen. Und das ist ja alles eine Preisfrage. Wir erschließen diese Quellen ja erst, wenn es ökonomisch Sinn macht, das zu tun.
Wenn der Preis hoch genug ist, kann ich Gold auch aus dem Meerwasser filtern. Mhm. Aber dann stellt sich schon die Frage, und da sind wir dann bei diesem Kernding, auch über das du schreibst in deinen Geschichten, oder warum du auf Bitcoin gekommen bist. Gold wird nur dann so viel wert sein, wenn es diese monetäre Rolle spielt. Und das ist halt schwer vorstellbar, vor allem in einem interplanetaren Szenario. Ja, es ist ja jetzt schon schwierig, physisches Gold irgendwie herumzuschicken. Aber jetzt erzähl mal ganz kurz, bist du über die Stories auf Bitcoin gekommen oder über die Bitcoin zu den Stories?
Irgendwie sowohl als auch. Es ist immer so, weil ich einen Hintergrund in der IT habe, da hast du seit dem Anfang von Bitcoin damit zu tun, aber du verstehst die ökonomische Komponente nicht. Das läuft dann irgendwie so im Hinterkopf halt ab, weil du siehst, da gibt es neue Tech-Unternehmen, die sich damit beschäftigen, die heiern da Leute. Du schaust dir das an, aber du denkst dir, ja, ist halt das nächste Ding, was da ist. Ja. In der IT siehst du jedes Jahr irgendeinen neuen Hype. Jetzt haben wir gerade den KI-Hype.
Ah, wirklich? Habe ich noch gar nicht davon gehört.
Genau, und du stumpfst halt ab für diese Dinge. Ja. Mhm. Ich arbeite jetzt seit fast 25 Jahren in der IT. Da stumpfst du halt komplett ab für alles, was neu ist. Ja. Das heißt, mir war schon klar, dass es das gibt. Aber ich habe mich mit der ökonomischen Komponente nicht auseinandergesetzt. Und ich habe auch irgendwie nicht versucht, tiefer in die ganze Bitcoin-Materie einzutauchen. Das kam dann erst durch die Science-Fiction-Geschichten, weil ich natürlich für die Stories das möglichst gut recherchieren möchte, weil ich glaube, dass Science-Fiction-Fans sind noch toxischer als Bitcoin-Maximalisten. Ja, das ist ja eine ganz eigene Subkultur.
Ja.
Ja, wenn du da irgendeinen kleinen Fehler machst und selbst nicht, dann wirst du ja komplett zerrissen. Die zerreißen dich ja komplett. Ja, dieses Nitpicking nennt man das. Das heißt, ich möchte das schon gut recherchieren und ich bin auch noch in der Anfangsphase, das Ganze zu recherchieren. Also alles, was ich hier sage, take it with a grain of salt.
Aber Moment. Das heißt, seit wann recherchierst du für deine Geschichten?
Ich recherchiere jetzt ein bisschen über ein Jahr. Okay. Halt so als Hobby für die ganze Sache und setze mich jetzt damit auseinander, wie funktioniert der Energiemarkt in der Zukunft. Wie funktioniert das Rechtssystem? Das ist die nächste Hürde.
Mhm. Ist auch nicht uninteressant. Weil das Erste, was mir eingefallen ist, als du gesagt hast, wir werden möglicherweise mit Satelliten Energie erzeugen, um Bitcoin-Mining zu betreiben. Das Erste, was mir eingefallen ist, ist, die EU arbeitet ja schon an einer Regulierung fürs All.
Ja, sie tun zwar nichts im All, aber Hauptsache wir regulieren einmal zuerst. Ja.
Aber es muss ja irgendwo, abgesehen von einer Regulierungswut, muss es ja irgendeinen Ansatz dafür geben, warum sie das tun. Also ich sage jetzt nicht, dass es Bitcoin-Mining ist, aber offenbar denkt man schon in diese Richtung.
Ja, es tut sich auf jeden Fall was. Das Satelliten-Internet, das ist jetzt das nächste große Ding, was wir haben werden.
Elon Musk.
Ja, aber auch andere. Der Bezos arbeitet dran.
Ja.
Ich denke schon, dass wir das noch erleben werden, dass wir Tourismus im All haben, dass wir auch Ressourcengewinnung in verschiedenen Formen haben werden. Wenn ich jetzt mal die ganz bullische Prognose rauslasse, ja, dann werden wir das auf jeden Fall noch erleben. Hauptsache die EU reguliert es einmal. Die KI ist ja auch schon reguliert. Bitcoin haben wir auch schon reguliert. Also das werden wir alles noch hinkriegen, bevor wir auch wirklich was tun damit.
Aber es ist interessant, weil du hast ja erwähnt, den Musk und den Bezos und die treibt es ja alle ins All. Nicht? Und
ja.
Dich interessiert das offenbar auch. Also bist du vor einem Jahr auf Bitcoin gestoßen? Nein, du kennst es schon viel länger.
Ich kenne es schon länger, aber ich habe mich nicht in der Tiefe damit auseinandergesetzt. Ich habe nicht zum Beispiel deine Podcasts gehört.
Ja gut, das ist jetzt das ist jetzt nett gesagt, dass du sagst, das ist die Tiefe. Da geht es noch viel tiefer. Ja,
ja sind, natürlich.
Aber okay, verstehe. Okay. Das heißt, du bist quasi, du hast in Bitcoin eine Lösung für ein fiktives Problem gefunden, das aber auch irgendwann ein reales Problem sein werden müsste, wenn man eben extrapoliert in die Zukunft, was offenbar gewisse Leute so wie du und Musk und Bezos gerne tun.
Ja, also einfach auf sehr langen Zeithorizonten Spinnereien im Kopf anstellen und sich überlegen, zum Beispiel, wie würde eine Ökonomie überhaupt funktionieren können, wenn du jetzt, du schickst da jemanden, in meinem Fall ist es halt eine Ratte in den Weltraum, der Trip dauert ein paar Jahre, dann kommt sie wieder zurück. Ja. Willst du da dann Dollars halten, während du da herumfliegst ein paar Jahre, oder würdest du halt lieber ein Geld halten, das Wertbeständigkeit hat, ja?
Aber ist Bitcoin überhaupt quasi, was die Distanzen und die Dauer von Lichtjahren und so weiter betrifft, möglich mit der Blockchain? Und weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja, das jetzt funktioniert? Jetzt driften wir aber ganz tief ab.
Naja, das war ja
noch vorher. Du hast dich schon vorher informiert.
Auch, naja, ja. Ich glaube, Gigi und Markus Turm oder ich weiß nicht mehr, was es war, die hatten diese Debatte mal und da sind sie zum Schluss gekommen, naja, also Bitcoin alleine wird also für den Mars nicht reichen, das geht sich nicht aus.
Gut. Wir werden das probieren. Nehmen wir an, wir sind im Bitcoin-Standard. Ja, dann gehen wir in den Weltraum. Dann werden wir anfangen, am Mars was zu tun. Am Mars wird die Shitcoinerei losgehen. Das kann ich dir garantieren. Also das ist das Einzige, wo ich mir sicher bin. Am Mars geht das dann los.
Die Mars-Leute sind jetzt schon.
Also da kommt
Freaks.
Dann Mars-Coin und alles Mögliche, ja. Aber
weil Bitcoin am Mars nicht funktionieren kann oder wie oder
aber nicht aus dem Grund, dass viele glauben, wegen der Blockzeit.
Sondern?
Weil nehmen wir an, wir hätten, also folgendes Szenario, nehmen wir an, der Mars könnte mit der Erde, was das Bitcoin-Mining betrifft, also die Energie, die wir reinstecken, konkurrieren.
Mhm.
Ja, nehmen wir an, wir hätten da ungefähr ein Gleichgewicht. Ja, dann würden ja mal hier ein Block gefunden werden. Wir haben natürlich eine hohe Latency, das heißt, dieses Szenario, dass öfters zwei Miner gleichzeitig einen Block finden, das würde sehr viel öfter passieren. Jetzt passiert das, glaube ich, einmal im Monat oder so. Ich weiß jetzt die genauen Zahlen nicht, aber es passiert ja, dass zwei Miner gleichzeitig einen Block finden und dann entscheidet sich dann halt das Netzwerk für den längeren Block gleicht sich das dann wieder aus und am Ende haben wir dann einen Konsensus. Ja. Darum wartest du ja auch ab bei deiner Transaktion, wartest du ja ein paar Blöcke ab, diese Confirmation Counts.
Ja, genau.
Ja? Weil es ja sein kann, dass ein anderer Miner deinen Block gemeint hat, wo deine Transaktion drinnen war und dann passt es wieder nicht. Ja?
Mhm.
Das heißt, nehmen wir an, wir hätten hier eine Mining-Parität Erde-Mars, dann ja, hätten wir trotzdem ein Bitcoin, das Mars Erde aufspannt. Ja? Obwohl wir da teilweise 15 Minuten Lag dazwischen haben. Das Ding ist, der Mars kriegt aber viel weniger. Erstens mal ist die Erde ökonomisch weiterentwickelt. Das heißt, das wäre schwierig zu tun und die Physik spielt hier auch ein, weil der Mars viel weniger Sonnenlicht bekommt und auch natürlich kleiner ist. Also du kannst auch
der
nicht
Mars ist kleiner als die Erde?
Das ist ein Drittel der Masse der Erde.
Da lerne ich jetzt was
also es wäre zum Beispiel viel interessanter, aus dieser Geschichte zum Beispiel die Venus zu kolonisieren, weil die ist erstens näher bei der Sonne, das heißt, wir hätten dort mehr Energie zur Verfügung. Ja. Das ist durchaus denkbar, dass wir zum Beispiel Außenposten auf der Venus installieren und dort dann die Bitcoin-Miner irgendwann einen Vorteil haben. Also das wäre durchaus möglich. Ja. Aber spinnen wir das mal durch. Wir haben das Mining dezentralisiert über die Planeten. Wir hätten halt eine größere Blockzeit natürlich, die würde sich automatisch ergeben. Vielleicht machen wir sogar einen Hard- oder Soft-Fork an der Stelle, weil wir sagen, ja, dass so oft Duplikate gefunden werden, das interessiert einfach niemanden. Ja, und es gibt ja auch dann keine Lösung mehr dafür. Das heißt, vielleicht einigt sich das Netzwerk dann, dass wir eine größere Blockzeit verwenden. Ja. Aber das ist halt Spekulation. Yeah. Das hängt dann davon ab, wie dann das ganze Konstrukt natürlich ausschaut. Haben wir dann Kolonien am Mars? Haben wir welche auf der Venus?
Glaubst du, dass Satoshi selbst da in so eine Richtung gedacht haben könnte? Oder grundsätzlich, dass die Blockzeit, die ja mit 10 Minuten eh relativ lang ist, dass das quasi irgendwie beinhaltet, dass wir schon die Erdoberfläche verlassen? Weil wir reden ja jetzt Venus, Mars, das ist ja wirklich ferne Zukunft. Angefangen haben wir ja mit irgendwie einmal kurz auf Satelliten meinen und so. Ne? Also das ist ja das, was wir irgendwie realistisch, was hast du gesagt, wir werden sehen, ein bisschen Space Travel, ein bisschen Tourismus, genau, oder ja, so diese Sachen. Also ich nehme an, oder glaubst du, dass wir schon noch Mars und Venus kolonisieren, dass wir das in unserer Lebzeit noch sehen werden?
Das ist halt die spannende Frage. Wenn wir uns nur die Mining-Hash-Rate anschauen, und ich habe da halt mir das ausgerechnet ein bisschen, die hat sich ja, seit es Bitcoin gibt, eigentlich jedes Jahr verdoppelt. Ja? Da ist die Frage, sehen wir die Entwicklung der Hash-Rate, so wie es ja viele sagen, über das Power-Law, das heißt, dass die über die Laufzeit abflacht, oder wenn du es halt eben den Power-Law darstellst, dass die Zeiträume größer werden, in denen es sich verdoppelt. Ja? Oder haben wir wirklich weiterhin dieses exponentielle Wachstum, auch getrieben durch dieses Bitcoin-Mining, weil ja sozusagen die neuen Miner, das ist so ein bisschen meine spieltheoretische Theorie, irgendwie versuchen, diese 50%-Attacke irgendwie zu machen. Das heißt, die versuchen jedes Jahr aufs Neue 50% der Hash-Leistung zu bekommen und dadurch verdoppelt sie sich jedes Jahr.
Ah, ist das der Grund, glaubst du?
Kann ich mir vorstellen.
Was, eine Art unterbewusste Attacke, oder wie?
Ja.
Weil sozusagen. Absichtlich tut das ja keiner.
Ja, aber halt so, weißt du, so du willst ja möglichst viele Bitcoin minen und vielleicht ist es unterbewusst, vielleicht ist es auch bewusst, ja.
Naja, das Problem mit der 50%-Attacke.
Wenn wieder Donald Trump sagt, er möchte alle Bitcoins in den USA minen, dann sagt er ja genau das.
Alle Verbleibenden.
Alle Verbleibenden, ja.
Ja, ja. Ja, das stimmt, ja. Das stimmt.
Reden wir über Coinfinity, meiner Meinung nach die erste Adresse, wenn es um Bitcoin-Anliegen geht. Sparplan, ganz klar, Lightning-Integration ist schon da. Es gibt eine eigene Wallet in der App inzwischen und eine absolute Top-Betreuung, sowohl für Privat- als auch für Firmenkunden. Die Gebühren sind günstig, Spreads gibt es gar keine und die maximale Sicherheit, die wird gewährleistet durch die Registrierung als Bitcoin-Broker bei der österreichischen Finanzmarktaufsicht, höchste Sicherheitsstandards sind da Voraussetzung. Wie gesagt, die Gebühren sind transparent und um sie nochmal günstiger zu machen, nutzt ihr am besten den Code WASBITCOINBRINGT in einem Wort. Dann spart ihr euch 21% auf die Gebühren in den ersten 6 Monaten und habt das gute Gefühl, bei Coinfinity eure Sats zu stacken. Eine verrückte Statistik besagt, dass nur 5% aller Krypto-User eine Hardware-Wallet besitzen. Naja, die Bitbox O2, die kann euch da helfen. Die Bitbox O2 in der Bitcoin-Only Edition, minimalistische USB-C Hardware-Wallet, Open Source aus der Schweiz. Ich nutze sie gerne, ich nutze sie jeden Tag. Die Software ist super sleek, intuitiv, für jeden wunderbar verständlich, natürlich auch auf Deutsch. Schaut rein bei bitbox.swiss und nutzt den Code, was Bitcoin bringt, für 5%.
Ja, es ist interessant, okay, aber ich möchte dich nicht aufhalten mit meinen banalen Erdlingsgedanken, ja. Weil diese Verdoppelung, das ist so ein bisschen so wie bei dem Moore's Law, oder was die Chips betrifft. Da wissen wir ja auch nicht, ob das eben so weitergehen kann.
Ja, da dachten wir lange, das war auch lange Zeit auf einem Plateau. Mhm. Aber ich glaube, das Moore's Law hält bis heute.
Ja.
Wir kompensieren es halt, so wie wir auch die reale Wirtschaft kompensieren. Wir kompensieren es mit regulatorischem Unfug und im Fall der IT kompensieren wir es halt damit, dass wir es uns leisten können, immer ineffizientere Software zu haben. Dadurch haben wir natürlich auch ein größeres Pool an Talent, das wir erreichen können. Also wir sind sehr gut, technologische Innovationen auszugleichen und sozusagen diesen Fortschritt wieder abzuflachen, ja.
Also quasi, damit wir uns nicht überfordern mit all diesen wunderbaren Dingen, die jetzt möglich sind.
Nein, aber auch einfach aus ökonomischer Sicht, ja. Um da kurz abzudriften in diese Geschichte. Alle 18 Monate verdoppelt sich, also werden die Computer alle 18 Monate doppelt so schnell.
Das ist Moore's Law.
Ja, ist Moore's Law, ja. Jetzt bist du eine ganz normale Softwarefirma, du hast Softwareentwickler, die programmieren halt was, ja. Und du willst natürlich möglichst schnell am Markt sein. Deine Kunden interessiert ja nicht, dass das die schnellste Software auf der Welt ist. Ihnen ist wichtig, dass das innerhalb von 100 Millisekunden reagiert. Das heißt, wo deine Entwickler programmieren das und natürlich der erste Draft ist nicht so schnell, aber der ist schnell genug. Ja? Und Wenn du langsamere Prozessoren hast, dann musst du mehr Zeit damit verbringen, dass du diese Software performant gestaltest. Und das kostet sehr viel Zeit. Und da brauchst du natürlich auch dann erfahrenere Leute dafür und so weiter. Darum ist auch, wenn du jetzt Software von heute nimmst und Software von vor 20 Jahren, die fühlt sich gleich schnell an.
Stimmt.
Weil die Prozessoren tausendmal schneller sind.
Ja, und es wird auch immer noch langsamer mit der Zeit.
Ja, auch. Aber das ist halt alles, weil dein Chef irgendwann sagt, hey, jetzt die Software läuft jetzt hören wir da auf zu optimieren.
Jetzt kommen wir machen wir den Sprung von der Software zur Hardware.
Ja.
Ich hatte mal eine Bitcoin-Minerin aus Amerika bei mir im Podcast, lange her, die hat mir erklärt, ja, es ist so, dass ich grundsätzlich die ganze Innovation der letzten Jahrzehnte in der Hardware ist eben immer da hineingegangen, dass die Dinge schneller und kleiner werden, damit sie in unser Handy passen und so weiter. Und das ist eigentlich wenig quasi Innovation im Sinne von, der Chip darf ruhig groß sein, gegeben hat. Und dass wir das jetzt bei Bitcoin Mining aber sehen, weil die Platzprobleme sind ja nicht so da und im All werden sie ja noch viel geringer. Also wir sehen, sozusagen, Science Fiction sind ja immer riesige Starships und also das Platz dürfte ja nicht so das Thema sogar sein.
Wir sehen es auch in der künstlichen Intelligenz aktuell, wo es plötzlich ja egal ist, weil das ja auf irgendwelchen Serverfarmen läuft und wenn da das neuronale Netz läuft halt dann in einem riesigen Server-Rack, wenn du dir diese Nvidia-Boards anschaust, die sind ja auch riesengroß mit riesigen Kühlkörpern.
Glaubst du, dass die ganze Debatte um Bitcoin-Energienutzung damit jetzt endgültig vorbei ist, weil AI einigt sich ja jeder darauf, dass das wichtig ist?
Ich glaube, dass wir eher diese Debatte auch bei KI sehen werden, dass da Leute sagen, das ist ja unnötig. Ich höre es auch teilweise schon. Es ist ja auch vieles unnötig, was wir mit KI machen. Ja, aber das ist ja eine Debatte, wo du nie aufhörst. Ja. Da musst du dir fragen, ist dieser Podcast notwendig?
Ja, ich glaube, da ist die Mehrheit schon einig. Also wir schalten KI und Bitcoin ab, aber der Podcast läuft weiter.
Ja, aber du wirst andere Meinungen hören, die sagen, wir brauchen gar keinen, wir schalten das YouTube ab, weil das YouTube,
natürlich.
Ich glaube, YouTube verwendet sogar mehr Energie als
wenn wir YouTube Bitcoin und Podcast wieder abschalten, müssen wir alle wieder öffentlich-rechtliches Fernsehen schauen und dann ist die gute alte, also es gibt ja gewisses Parallel, nicht? Also die Verteidiger der alten Finanzwelt wollen Bitcoin abschalten, weil Bitcoin ihnen irgendwie an die Kandare pinkelt, die Betreiber von was weiß ich, Software, was, wer sich auch immer durch KI bedroht fühlt, das ist ja vor allem dann ironischerweise direkt, also die Juristen zum Beispiel, ja, die, die vollkommen zu Recht sich durch KI bedroht fühlen. Und die machen dann die Regulatorien und dasselbe gilt auch für Medien und so weiter. Aber das ist ja dann egal, wenn wir den Planeten verlassen haben, müssen wir uns ja nur noch an die EU-Regeln halten, die dann für den Rest des Alls gelten. Was machst du jetzt? Also du bringst jetzt, du schreibst quasi Kurzgeschichten oder wie kann ich mir das vorstellen? Weil, was ich damit durchgehört habe, ist, dass du in Wahrheit noch bei der painstakingly an deinem Universum baust und offenbar mittendrin bist in dem Bauen und noch gar nicht angefangen hast, die Story quasi rauszuschreiben. Oder doch? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ich bin so von dem, wenn man jetzt so ein standardmäßiges Buch hernimmt, das hat, glaube ich, so 150.000 Wörter, da bin ich jetzt irgendwie bei 20-30%.
Okay.
Ich habe jetzt schon lange nicht mehr geschaut, wie viel Material ich habe. Also ich schreibe auch schon ein komplettes Buch, wo diese Kurzgeschichten in eine Rahmenhandlung hineinverwoben
werden. Das ist schon der Plan.
Werden. Also
du schreibst ein Buch, aber ja, Stück für Stück.
Ja, aber das Ding ist halt, die Handlung entwickelt sich ja auch, ja, während ich diese Recherche mache. Das ist das Interessante daran. Also die Geschichte hat sich jetzt im letzten Jahr schon dreimal komplett verändert. Einfach weil sich die Rahmenbedingungen durch die Recherche verändert haben. Ja, zum Beispiel, wo ich erst vor ein paar Wochen drauf gekommen bin, was ich ein ganz interessantes Thema finde, ich habe das Software-Buch gelesen von Michael P. Laurie.
Soft War,
wo er ja sagt,
heißt er nicht Jason?
Jason P. Laurie, ja. Glaube ich, ja.
Du hast Michael gesagt.
Okay, ja, Jason, stimmt, ja, da habe ich die zwei vermischt, ja. Der hat eben ein sehr interessantes Buch geschrieben, wo er gesagt hat, die zukünftigen militärischen Auseinandersetzungen werden sich im Cyberspace abspielen, ja, und es kommt nicht so wirklich im Buch heraus, wie er sich das vorstellt, aber ich habe halt eine Interpretation davon.
Mhm. Ich würde die gerne hören, weil ich habe es bis heute nicht wirklich verstanden.
Gut. Die ganze IT-Landschaft, und das weiß ich, weil ich halt mittendrin bin durch meinen Vier-Job, ist ein Kartenhaus, wenn du dir den Sicherheitsaspekt anschaust. Ja. Wir haben irrsinnig komplexe IT-Systeme, wo Firmen Software verwenden, die haben hunderttausende Abhängigkeiten zu anderer Software, die aber von anderen Firmen kommt oder teilweise aus der Open-Source-Welt. Das heißt, wir haben sehr komplexe Konstrukte und da reicht sozusagen, wenn an einer kleinen Stelle eine Sicherheitslücke existiert, das passiert auch mehrmals im Jahr, das kann man beobachten. Erst vor 2 Wochen gab es wieder so einen Fall, wo halt in so einer kleinen Komponente, die du als Softwarefirma gar nicht unter Kontrolle hast, in dem Fall war es zum Beispiel ein Supply Chain-Angriff, das heißt, eine Firma hat diese Domäne gekauft, wo die Software zur Verfügung stand, und haben dann durch eine Schadsoftware ersetzt und plötzlich landete diese Software in hunderttausenden Webseiten und hatte Zugriff auf alle Daten ihrer User zum Beispiel. Ja? Und diese Software-These, so wie ich sie verstanden habe, ist eben, dass diese Angriffe immer intensiver werden. Die Software wird aber natürlich dadurch nicht besser. Natürlich schon in gewisser Weise, weil jetzt immer mehr Firmen auch anfangen, ihre Supply Chains besser anzuschauen und so weiter. Aber es bleibt im Wesentlichen ein riesiges Damoklesschwert, das über jeder Software schwebt, weil du ja auch die Software nicht weniger komplex machen kannst. Ja? Mit KI wird das noch schlimmer, wenn dann die KI endlich programmieren kann, dann kann sie auch hacken. Das heißt, die wird dann Sicherheitslücken besser, effizienter finden können, ausnutzen können. Und ebenso wie ich diese Software-These verstanden habe, könntest du Bitcoin oder wahrscheinlich auf irgendeinem Second Layer dazu nutzen, dass du sagst, okay, ich biete jetzt irgendeinen Service an im Web, eine Webseite, aber geht es auch mehr um Infrastruktur? Ich habe irgendein Kraftwerk und da will ich Daten abgreifen. Das hängt ja alles im Internet heutzutage. Es ist ja nichts mehr ergebt. Und mit Bitcoin oder halt irgendeinem Second Layer könntest du sagen, okay, jeder Request, der jetzt kommt übers Internet, kostet einmal Geld. Und entweder kostet er einfach Geld, das wäre der Ersatz für diese Captures, die wir sehen. Wenn du dich auf irgendeiner Webseite einloggst, musst du ein kleines Puzzle lösen, um genau dem vorzubeugen in vielen Fällen. Das ist schon zum Beispiel eine Maßnahme, die getroffen wird.
Das ist dieses, wo man beweisen muss, dass man ein Mensch ist.
Genau.
In Wahrheit ist es aber eine Art Proof of Work, die man da
aufbringt. Es ist genau, es ist ein Proof of Work, ja, es ist nichts anderes.
Dafür wurde Proof of Work ja auch erfunden, oder?
Das ist genau, ja die Grunde, es wurde ja ursprünglich als Spam-Schutz gedacht, ja. Und das ist eben das Spannende. Und wir haben ja jetzt dieses Proof of Work und wir haben das Proof of Work auch in digitaler Form vorliegen. Wir können Proof of Work erzeugen und speichern und transferieren und handeln und können dann dieses Proof of Work nutzen für Spam-Schutz gegen Hackerangriffe und alles Mögliche.
Aber was
Mögliche.
Hat das? Aber bei Lorry geht es ja, bei Software geht es ja um diese nationalstaatliche Komponente.
Ja, und die Nationalstaaten sind, ich habe diesen Fun Fact gehört, ich weiß nicht, ob es eine Theorie ist oder nicht, dass China mehr Windows-Hacker hat als Microsoft-Windows-Entwickler. Ja, und zwar bedeutend mehr.
Also der digitale Krieg läuft bereits.
Der digitale Krieg läuft bereits und der wird wahrscheinlich auch nicht, wenn du dir jetzt die geopolitische Situation anschaust, der wird auch nicht weniger werden. Und je wichtiger das Digitale wird, in je mehr Lebensbereiche du das Digitale hineinbringst, sowohl in deiner Wirtschaft, in deinem Militär, in deiner Bevölkerung, desto mehr ist das auch eine Angriffszone.
Kann man sich das so vorstellen, dass wenn du quasi Bitcoin nutzt, um deine Stadt eine Mauer zu bauen, dann muss der Angreifer auch Bitcoin nutzen, um diese Mauer zu brechen.
Genau.
Und dadurch kannst du reale Kosten, und darum geht es ja oft in dieser geopolitischen Dings, du kannst dem Gegner reale Kosten aufbürden, die einen Angriff unwahrscheinlich machen. So wie ein kleines Capture auf einer kleineren, unwichtigeren Website, auch diesen Bots, die da jetzt schon unterwegs sind, reale Kosten aufbürdet, könnte man das auf ein viel höheres Level heben.
Das ist genau die Idee. Ja.
Und, spannend.
Ich spinne das zum Beispiel in den Geschichten weiter. Du könntest das ja auch nutzen, um zum Beispiel das KI-Alignment-Problem zu lösen. Das KI-Alignment-Problem ist, du hast eine künstliche Intelligenz, die menschliches Niveau hat oder vielleicht sogar übermenschliches Niveau. Wie willst du verhindern, dass die KI plötzlich wild wird und Dinge tut, die du nicht willst, dass sie tut? Ja, du könntest die künstliche Intelligenz hinter eine Paywall geben oder du spannst diese Paywall, diese Stadtmauer um deine Infrastruktur und bist daneben abgesichert gegen irgendwelche KI-Hacks, die passieren könnten. Ja, und
das heißt, kann es sein, dass quasi unser Wirtschafts- und Geldsystem, das wir aufgebaut haben, seit dem 19. Jahrhundert ungefähr, angefangen mit dem richtigen Goldstandard und dann 20. Jahrhundert und so weiter, aufbauend auf Nationalbanken und Staaten und Grenzen, dass das einfach jetzt nicht nur ökonomisch, sondern auch technisch einfach schon an seine Grenzen stößt, bevor wir überhaupt noch den Planeten verlassen haben, weil wir quasi mit im Cyberspace ja auch in einen neuen Raum hineingehen, wo es einfach nicht mehr funktioniert?
Wahrscheinlich, ja. Habe ich so auch noch nicht betrachtet, ja. Aber definitiv, ja.
Irgendwo doch, weil ja. Ich jetzt ungern irgendwelche Behauptungen aufstellen, mich dann selbst bestätigen, aber das ist jetzt so mein Gedanke, weil irgendwo weder du hast diese digitalen Attacken, du hast die Software-Geschichte, du hast die KI-Geschichte, du hast generell die Tatsache, dass natürlich, wenn man sich bedenkt, was man im Internet alles machen könnte an Geschäftsmodellen, dann scheiterst du an irgendwelchen nationalen Währungsgrenzen, die ja keinen Sinn machen im Internet.
Ja. In der Science Fiction nennt man das Inner Space, also das Gegenteil von Outer Space, also das ganze Virtuelle. Ja, weil du kannst, vielleicht haben wir irgendwann die Technologie, dass wir unsere Gehirne in einen Computer transferieren und dann leben wir im Cyberspace, dann ist ja das Physikalische keine Relevanz mehr in dem Sinne. Ja, dann ist ja egal, ob wir auf der Erde sind oder im Weltraum oder irgendwo anders.
Ich glaube, dass das einige von den reicheren Bitcoin Leuten an sowas auch denken, ne? Dass sie sich dann hochladen und dann geben sie sich ein paar hundert Bitcoin und dann ist gut für die nächsten 3000 Jahre, können sie da rumhängen im Cyberspace.
Ja, da musst du halt dann darauf vertrauen, dass die Maschine weiterläuft, ja.
Ja, wenn nicht, bist du auch nur tot. Das wärst du sowieso.
Der Helfini hat sich ja einfrieren lassen, genau. Ja. Da habe ich mir auch mal überlegt, ob ich da Science Fiction drüber schreiben soll. Was passiert, wenn sie den wiederbeleben?
Ist es, was ich habe so das Gefühl, Science Fiction ist für dich keine Form von Fantasie, sondern eine Form von Recherche.
Ja, es ist so mehr oder weniger beides, ja. Und Science Fiction hat ja auch nicht nur für mich, sondern für alle einen Rechercheaspekt. Ja. Wenn du dir Science Fiction anschaust aus den vergangenen Jahrzehnten, da wurden ja Technologien vorhergesagt, die wir heute für selbstverständlich haben. Ja, also den Tablet-Computer haben wir in Science-Fiction-Jahrzehnte gesehen, bevor wir ihn genutzt haben.
Oder Mobiltelefone. Das Flip-Phone von Star Wars.
Ja, von Star Trek war das. Ja, genau.
Um
ja.
Gottes Willen, bitte schick die Hate-Mail an hallo@bitcoinbring.com.
Also so viele Satelliten wurden in der Science-Fiction schon auch Jahrzehnte daher fantasiert,
bevor aber sie gesehen. Aber gibt es noch immer keins.
Naja, ich meine, wir sind nicht mehr so weit entfernt davon, ja.
Ja, aber es wäre schon cool, so ein wirklich komplettes, physisches, digitale Welt, in der ich spielen kann, so. Das haben wir noch nicht.
Ja.
Aber ja, du hast recht, wir gehen in diese Richtung, nicht mit E-Sports schon, oder mit, ja, das schon, heißt, diese Geschichten. Ja.
Was ich so interessant fand, ich habe mir vor ein paar Wochen, habe ich zum ersten Mal so eine VR-Brille, ich glaube, das war eine Oculus 3, ausprobiert. Und meine Beobachtung, also ich fand die Erfahrung generell nicht gut, ja, weil das ist eine geringe Auflösung, das laggt und alles Mögliche. Aber das Interessante daran war, es hat mich ungefähr 5 Minuten gekostet, um diese VR-Experience als meine Realität zu akzeptieren. Mhm. Also ich hab nach 5 Minuten nicht mehr hinterfragt, bewusst, dass das nicht echt ist. Mhm. Es hat sich für mich plötzlich echt angefühlt. Das fand ich interessant, ja.
Also du meinst, es ist gar keine Frage der Grafik und der Geschwindigkeit?
Naja, wenn es ja so ist, dass wir in einer Simulation leben, das ist ja die neue Religion der Nerds sozusagen, dass es alles simuliert ist, dann wäre es ja so. Wir wissen ja nicht, welche Auflösung die Basisrealität hat.
Glaubst du, dass sie besser oder schlechter ist? Also ich denke jetzt an Minecraft. Ich bin ein großer Minecraft-Fan, mhm, und in Minecraft ist ja auch nur, also Minecraft war die Erfindung eines Programmierers, der ungefähr in unserem Alter ist, der das Spiel gebaut hat, das er als Kind gerne gespielt hätte, aber auch mit der Grafik von damals, weil sie auch mit den Computern dann, was weiß ich, 2010er Jahre noch nicht möglich war, aber es hat schlechte Grafik, aber trotzdem fühlst du dich dort, also es fühlt sich real an.
Ja, da gab es ja auch jemanden, der das als Experiment, glaube ich, gemacht hat, der hat eine Woche lang in Minecraft gelebt, also das außer zum Schlafen hat er die VR-Brille nie abgenommen und hat immer in Minecraft
gelebt. Mit VR, ja.
Ja, ja. Ja. Also da gibt es viele Versuche, um dass wir eben merken, okay, das Gehirn ist sehr gut darin, einen Status quo als normal zu akzeptieren. Mhm. Ja.
Deswegen dürfen wir nicht mal unseren eigenen Erinnerungen vertrauen, nicht?
Ja, das ist auch sehr, sehr, sehr spannend. Ja. Wir akzeptieren auch seit 50 Jahren den Fiat-Standard, der uns kaputt macht, ja, als normal, ja. Obwohl wir davor ein anderes System hatten, ja.
Ja, wir akzeptieren es auch deswegen, weil diese Fiat-Money-Bubbles und Zyklen natürlich sich vor allem die ersten 20, 30 Jahre immer ganz gut anfühlen. Ne? Also die Aufblasphase ist für alle Beteiligten immer ganz lustig. Deswegen, und diejenigen, die damals in der Aufblasphase jung waren und raufgespült wurden, sitzen zum Teil jetzt noch an der Spitze.
Du meinst die jetzige Boomer-Generation?
Genau.
Also von 1970 bis 1990 wahrscheinlich.
Genau.
Diese, oder bis 2000 eigentlich, ja.
Ein Charlie Munger, ein Warren Buffett, die ganz direkten Profiteure dieses Fiat-Money-Bubbles, die sind jetzt ganz oben. Die sitzen quasi an der Spitze der Pyramide und geben vor, was wir als Gesellschaft zu akzeptieren haben. Und die würden sich natürlich niemals gegen das wenden, was sie dorthin gebracht hat. Das ist so meine Theorie. Das findet man, das sieht das auch. Ja. Und langsam kommen die Cracks eh rein, weil du gesagt hast, ne, der Trump redet schon von Bitcoin-Mining in Amerika. Also es ist offensichtlich, dass die Risse zu sehen sind. Wo es hinführt, weiß ich natürlich nicht. Aber ich würde gerne was ganz anderes fragen. Du als Science-Fiction-Experte, wie ist das mit den Aliens?
Ja, aus meiner Sicht erklärt auch Bitcoin, warum wir noch keine Aliens gefunden haben.
Okay, jetzt wird's geil.
Müssen wir aber noch ein bisschen ausholen. Das nennt sich in der Astrophysik das Fermi-Paradoxon, das sozusagen sagt, die Erde ist kein besonders außergewöhnlicher Planet. Wir sind auch jetzt nicht irgendwie, die Sonne ist kein außergewöhnlicher Stern. Da gibt's Millionen davon. Ja. Warum haben wir noch keine anderen Aliens gefunden? Also das eine ist, warum sind sie noch nicht da sozusagen? Ja, weil wir auch zeitlich jetzt relativ spät dran sind in der Entwicklung der Galaxien. Das heißt,
Wirklich? Also kann man das feststellen, dass wir zeitlich spät dran sind? So.
ja, weil du ja siehst, wie alt Sterne sind und das kann man sich ja ausrechnen und wir wissen ja ungefähr, wie alt das Universum ist. Also wir können es nicht für unsere Galaxie wissen, aber wir können uns andere Galaxien anschauen und durch die Lichtgeschwindigkeit sind die ja in der Vergangenheit. Also wir schauen zum Beispiel auf eine Galaxie, die 1 Milliarde Lichtjahre entfernt ist und das ist die Galaxie, wie sie vor 1 Milliarde Jahren ausgesehen hat.
Okay.
Das heißt, wir haben da schon ein ziemlich gutes Bild davon, wie sich Galaxien, wie sich Sterne entwickeln, wie das alles zustande gekommen ist.
Und wir
Und
sind
das ist
spät
alles
dran.
sehr. Und wir sind kosmologisch eigentlich recht spät dran. Ja? Das heißt, es wäre ja eigentlich wahrscheinlich, dass wenn wir wirklich keine spezielle Rolle im Universum haben, ja, und rein wissenschaftlich spricht da alles dafür, dass wir nicht speziell sind, dann ist es ja, müsste man ja annehmen, dass es da Unmengen außerirdischer Zivilisationen gibt, die auch schon Millionen, Milliarden Jahre älter sind als wir. Und
Ja.
da müssten wir ja von denen Radiosignale empfangen, ja, weil wir schicken ja auch welche raus, ja. Da müssten wir ja müssten die ja schon da sein, ja. Da gibt es ja auch, wenn du sagst, du baust jetzt selbstreplizierende Raumschiffe, sogenannte von Neumann-Proben. Das heißt, du hast ein Raumschiff, das kann sich selbst duplizieren und schickst das in den Weltraum hinaus, dann könntest du innerhalb von 1 Million Jahre in jedem Sonnensystem in unserer Galaxie eine Von-Neumann-Probe haben und sozusagen dann hast du eine Präsenz in deiner ganzen Galaxie. Ja? Und da ist die Frage, wo sind diese Von-Neumann-Proben, wenn es vor mehr als 1 Million Jahren schon Aliens gibt, die das wahrscheinlich gemacht haben.
Und das Paradoxon ist eigentlich, sollte es nicht so sein, dass wir niemanden gefunden haben, aber wir haben niemanden gefunden.
Genau,
Und du sagst,
genau.
und die Wissenschaft sagt, wir sind nicht speziell, aber die Wissenschaft kann natürlich auch nicht sagen, wir sind speziell, weil sonst wäre es ja keine Wissenschaft. Weil die Wissenschaft kann nicht sagen, ja, da gibt es das und das und das ist wissenschaftlich erklärbar und dann gibt es
Na
dann
ja, da
noch.
müssten wir halt Anzeichen haben dafür. Ja, wenn wir zum Beispiel feststellen würden, es gibt eine, unsere Sonne hat bestimmte Eigenschaften, die sonst sehr
Ja.
selten sind, dann können wir das ausrechnen und dann können wir da Wahrscheinlichkeiten ermitteln.
Und dann ist natürlich die Frage, wenn es möglicherweise ist es eine Simulation und es ist halt eine Simulation, in der simuliert wird, was passiert, wenn in der ganzen Galaxie nur eine einzige
Ja,
Stern.
die Theorie gibt es natürlich auch. Also kannst du mal recherchieren, wenn dich das interessiert. Fermi Paradox Solutions gibt es auf YouTube etliche Erklärungen. Warum es so ist, dass wir noch keine Aliens gefunden haben?
Aber du hast eine gefunden, die mit Bitcoin zusammenhängt.
Ich habe eine gefunden, die mit Bitcoin zusammenhängt. Und wir haben vor kurz geredet über Erde, Mars und wie sich das auf die Blockzeit auswirken könnte. Ja. Wenn du dir jetzt vorstellst, du gehst dann nochmal eine Größenordnung weiter, das heißt, wir haben uns so weit entwickelt, dass uns in unserem eigenen Sonnensystem langweilig geworden ist und wir fangen an, die nächsten Sterne zu bevölkern. Und wir wollen natürlich auch unser Geld dorthin mitnehmen. Dann haben wir plötzlich, aber reden wir da nicht von Minuten an Kommunikationslag, sondern da haben wir plötzlich Jahre dazwischen. Und dann müssten wir auch die Blockzeit auf diese Jahre ausweiten, zumindest damit das Ganze funktionieren kann. Wie würden wir das machen? Wir würden unsere eigenen Uhren so weit verlangsamen, dass das funktioniert. Einfach durch eine Konvention. In unserer Biologie oder wenn wir dann simuliert sind oder irgendetwas. Ja. Und sozusagen die Theorie, die Erklärung für das Fermi-Paradoxon, die für Bitcoiner sozusagen, wäre zu sagen, einerseits Bitcoin ist ein großer Filter, das heißt, wenn du nicht Bitcoin irgendwann entdeckst als Zivilisation, dann wirst du aussterben.
Okay.
Ja? Weil dann hast du für immer das Fiat-System, das kann ja nichts werden, ja?
Ja,
dann kommst du ja nicht, dann wirst du ja keine Spacefaring-Zivilisation, wenn du kein Bitcoin hast. Das haben wir ja vorher besprochen. Dann zahlt es sich ja wirtschaftlich nicht aus, dass du in den Weltraum gehst, also wirst du es nicht machen.
Absolut, das habe ich ja, also dann sind wir quasi, dann scheiterst du an den inhärenten Widersprüchen des Systems, das wir heute haben, und kommst nicht weiter.
Also genau.
Du das heißt, zugrunde
nicht, genau. Das heißt jetzt nicht, dass du ausstirbst, aber ich meine, in 4 Milliarden Jahren ist die Sonne verbraucht und dann ist es aus, wenn wir nicht weiter uns entwickeln.
Also Bitcoin quasi als Voraussetzung für den nächsten Sprung in der zivilisatorischen Entwicklung.
Genau.
Oder, weil das, du hast halt entweder...
Naja, das heißt, die Zivilisationen, die Aliens, die interstellar agieren können, die wir auch entdecken können, mit denen wir vielleicht irgendwann Kontakt haben könnten, die sind dann auf dem Bitcoin-Standard oder halt auf ihrer Version. Ja? Das ist ja immer diese Debatte, ist Bitcoin eine Entdeckung oder eine Erfindung?
Was ist deine Position? Ich habe eine Position.
Meine Position ist, dass das Prinzip des Proof of Work und alles, was damit zusammenhängt, ist eine Entdeckung. Aber natürlich die speziellen Algorithmen, die spezielle Software, die genauen Parameter, die wir nutzen, das ist natürlich eine Erfindung. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Mein Argument bisher, das kann sich natürlich immer ändern, aber mein Argument war, Bitcoin ist eine Erfindung, aber absolute Knappheit ist eine Entdeckung.
Ja.
Kommt wahrscheinlich
aufs Gleiche raus, ja. Weil ja absolute Knappheit eine Funktion ist,
genau.
Dass du dieses Proof of Work einsetzt und dass du diese Halving-Parameter und halt irgendwas in dieser Richtung, dass du
genau,
in
also dieser es, Richtung es ist verwendest. Ja, ja. Es ist ja nur da, damit das Ding funktioniert. Und was wir daraus machen, ist eine andere Geschichte. Dass wir jetzt etwas haben, dass wir mit absoluter Sicherheit dann messen können, ökonomische Aktivität, bla bla bla, den Urmeter des Geldes sozusagen, das ist ja quasi eigentlich auch ein Nebeneffekt. Das war ja nicht das Ziel von Bitcoin. Das Ziel von Bitcoin war, dieses Netzwerk zum Laufen zu bringen, ohne dass du eine zentrale Stelle brauchst, die es manipulieren, zensieren oder sonst was kann.
Ja, ja.
Und okay, also das heißt, wir würden aber, wenn wir Aliens uns besuchen kommen würden, hätten die ein ähnliches Geldsystem wie Bitcoin. Es würde aber natürlich anders heißen und hätte wahrscheinlich ein bisschen andere Ausformungen, aber es würde sich in einigen Dingen ähneln. Das ist sozusagen die Theorie.
Die Theorie ist, dass
die Aliens alle zu blöd waren, um Bitcoin zu erfinden, und wir haben es gefunden und deswegen sind wir jetzt die den ganzen Weltraum unterwerfen.
Das kann natürlich auch sein. Ja, ich meine, wir wissen ja nicht, was die Wahrscheinlichkeiten von Aliens sind, bevor wir zumindest eine, besser 10 Zivilisationen entdecken. Ja. Mhm. Vorher könnte es ja stimmen, dass Leben so selten ist durch irgendeinen Faktor. Ja, da kannst du dir ja irgendwas aussuchen in der Evolutionsgeschichte. Es kann was Geologisches sein, was Biologisches. Es kann sein, dass Intelligenz ein kompletter Unfall war und das ist sozusagen der kosmologische Lottogewinn war.
Aber ja. Selbst dann müssten wir ja Leben finden und das haben wir auch
nicht. Ja, aber dafür haben wir nicht die technologischen Möglichkeiten.
Ah, okay.
Ja, wir, selbst mit unserem besten Teleskop, das ist aktuell das James-Webb-Teleskop, könnten wir nicht einmal eine Kardaschew-1-Zivilisation, also eine, die ihren ganzen Heimatplaneten, die Energie ihres ganzen Heimatplaneten nutzt, da sind wir noch gar nicht wieder bei der Dyson-Sphäre, könnten wir nicht mal im nächsten Sonnensystem entdecken.
Ja? Das heißt, da geht es
darum.
Das heißt,
Zivilisationen, auf unserem technischen Niveau haben wir die technischen Möglichkeiten einfach gar nicht, die zu entdecken. Ja? Wir können Ableitungen machen, also wir können die Molekülzusammensetzung von Exoplaneten untersuchen und könnten da Rückschlüsse ziehen, sozusagen. Da sehen wir Moleküle in der Atmosphäre, die nur Leben produzieren, zum Beispiel, da finden wir Methan, ja. Aber natürlich ist das dann ein sehr schwaches Indiz dafür.
Ja. Wenn wir Methan finden, und es wird noch nicht für Bitcoin-Mining eingesetzt, dann wissen wir, die sind zu blöd.
Ja, aber vielleicht finden wir auch nur kein Methan, weil sie das eben schon abgasen mit Bitcoin-Mining, ja?
Ich wollte dich nicht aufhalten, weil du hast vorher gesagt, die Theorie geht ja noch weiter.
Genau, die Theorie geht weiter. Das heißt, wir haben jetzt etabliert, dass sozusagen Bitcoin der Filter ist interplanetare Zivilisationen. Mhm. Das heißt, du kommst gar nicht so weit als Zivilisation. Das hat keinen ökonomischen Sinn, dass du im Weltraum irgendwas machst, ja? Wenn das nicht eben durch dieses Proof of Work sozusagen ermöglicht wird. Das heißt, was würde eine Zivilisation machen, die ein Geldsystem hat über mehrere Sonnensysteme? Sie würde ihre Zeitpräferenz, und das ist ja auch ein Begriff, den die Bitcoiner gerne verwenden, einfach ihre Zeitpräferenz herunterschrauben, ja, sozusagen sich als Zivilisation ultimativ entschleunigen. Das musst du ja auch machen, weil sich ja das Universum immer ausdehnt. Das heißt, die zur Verfügung stehende Energie wird auf kosmologische Zeiträume auch immer geringer. Das heißt, du musst in deiner Geschwindigkeit auch runtergehen, ja. Und da wären wir dann zum Beispiel eine Zivilisation, die auf einer Blockzeit von ein paar tausend Jahren zum Beispiel operiert, die einfach so langsam ist, ob die das durch Biologie macht oder man könnte sich ja für 1000 Jahre in den Kälteschlaf begeben und dann einen Tag leben und dann wieder schlafen sozusagen. Man könnte das ja auch takten. Und so eine Zivilisation könnten wir nicht erkennen. Von denen würden wir auch keine Signale empfangen, weil die senden ja nur alle 1000 Jahre ihre Blockchain ins All.
Okay, das heißt, es gibt quasi noch Varianten von Zivilisationen, an die wir gar nicht denken, weil wir darum zu blöd sind, uns das vorstellen zu können, dass man auch auf ganz anderen Zeithorizonten leben kann.
Das ist genau der Punkt. Wir glauben ja, die operieren genau in der durch unsere Biologie eigentlich vorgegebenen Geschwindigkeit.
Ja, wir kennen. Genau, also wir, so stellen wir uns ja in der populären Science-Fiction, sage ich jetzt mal, die ich jetzt genannt habe, Star Trek, Star Wars, bla bla, stellen wir uns das vor. Und was auch interessant ist, weil wir ja vorher geredet haben über die sozusagen die Boomphase des Fiat-Systems, das fällt ja alles zusammen, nicht? Also Star Trek, Star Wars, diese Hochzeit der Science-Fiction, dieses wir fliegen zu den Sternen, das war ja alles am Ende des letzten auslaufenden Goldstandards und am Anfang von Fiat Money Boom, ne? Also und immer unter dem Vorbild der Voraussetzung Kalter Krieg, USA gegen Sowjetunion. Und wir hatten wir haben dann offenbar das Interesse daran verloren und entdecken es jetzt wieder, aber privat angetrieben durch Bezos und Musk. Korrigiere mich, wenn ich mich irre, SpaceX, die Firma von Musk, hält auch Bitcoin, oder?
Nachdem die nicht publicly traded sind?
Ich glaube, ich mich erinnern kann.
Wissen wir das nicht.
Vielleicht
hat das mal gesagt, aber es gibt ja nur bei den, du musst ja nur bei den publicly traded companies offenlegen, ob du Bitcoin hast oder nicht. Das heißt, bei Tesla wissen wir es.
Aber ich frage deswegen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass SpaceX Bitcoin hält, aber ich möchte natürlich auch keine Fake News verbreiten. Aber ich frage deswegen, weil wenn Bitcoin ein Incentive sein könnte, um dieses Space-Ding zu bewältigen. Warum spricht dann von denen keiner drüber?
Versetzt dich hinein in die Rolle eines Elon Musk oder versetzt dich auch hinein in eine Rolle eines Nationalstaates, ja, ist es spieltheoretisch schlau, dann möglichst früh zu kommen und sagen, hey, übrigens, wir kaufen da jetzt im großen Stil Bitcoin auf und wir meinen das auch im großen Stil. Das würdest du ja rein spieltheoretisch so spät wie möglich announcen wollen.
Entweder ist es das oder sie sehen den Nutzen von Bitcoin noch gar nicht und wollen eigentlich nur aus Spaß und der Freude ins All fliegen.
Ich glaube schon, dass der Elon Musk das nicht aus Spaß oder Freude macht. Ja, ich glaube, dass er schon erkennt, dass wir als Zivilisation diesen Schritt tun müssen. Ja, es reicht ein Asteroid, der kommt und es war's mit der Menschheit. Also wir brauchen diese Lebensversicherung, das sagt er auch immer wieder. Sozusagen make life multiplanetary, um genau diesen Black Swan irgendwas entgegenzusetzen.
Also human multisig sozusagen.
Genau, ja. Mhm. Und ich glaube aber, dass der Elon Musk, zumindest wenn ich seine Tweets hernehme, Bitcoin nicht wirklich verstanden hat. Aus dem gleichen Grund, warum es auch für mich sehr lange gedauert hat, dass ich das Gefühl habe, ein bisschen was davon zu verstehen. Ja? Ich auch wie er aus dieser IT-Bubble kommt. Ja? Und dann ist das für dich nichts Spezielles, wenn du das nicht aus irgendeiner anderen Richtung auch erkennst.
Aber hat nicht Elon Musk genau das auch versucht vor PayPal? Gemeinsam mit dieser PayPal-Mafia wollten die dann nicht genau das? Die wollten doch ein unabhängiges Währungssystem aufbauen und sind dann bei PayPal gelandet.
Da weiß ich jetzt nicht irgendwelche Details dazu. Also ich kenne jetzt diese PayPal-Story nicht in irgendeinem Detail.
Also meine Theorie ist sozusagen, was ich dagegen halten würde, wenn ich jetzt sage, schau, viele sagen ja, Elon Musk ist überhaupt ein Scammer und so weiter und okay. Ja. Aber was ich dagegen halten würde, ist, aus derselben Gründen mit der Spieltheorie, wenn er es verstanden hat, würde er trotzdem nicht voll drauf gehen. Aber was er macht, ist, er reitet auf Dogecoin rum. Und das finde ich schon interessant, weil warum gerade Dogecoin? Dogecoin ist auch Proof of Work. Mhm. Und er muss wissen, dass Dogecoin natürlich gegen Bitcoin keine Chance hat. Er hat mit Tesla 15.000 Bitcoin gekauft. Hält eh nicht mehr alle, aber er hat mit Tesla 15.000, er hat keine Dogecoin gekauft. Das heißt, das eine, er redet über Dogecoin, aber seine Handlungen zeigen was anderes. Mhm. Aber ich weiß es nicht, ob er jemals hergehen wird und sagen wird, wir meinen jetzt Bitcoin im All. Ja? Ich glaube, wo du recht hast, ist, dass wir erst auf der Erde die Voraussetzungen haben müssen, um überhaupt den Wert dessen zu verstehen, dass das für ihn Sinn macht, das bekannt zu geben. Das glaube ich schon. Es muss erstmal regulatorisch und im Alltag Bitcoin so stark etabliert sein, dass die Leute sagen, ah ja, klar, gute Idee. So, oder?
Ja, ich glaube auch, weil er ja schon irgendwie öffentlich zumindest dieses ganze ESG-Narrative vertreten muss, ja, oder sozusagen. Und da ist Bitcoin, ich weiß nicht, es hat sich schon ein bisschen gewandelt, der Ruf von Bitcoin in dem ganzen Nachhaltigkeitsaspekt, ja. Aber ich glaube, das ist, wie du sagst, noch nicht ganz angekommen ist im Zeitgeist sozusagen.
Man soll es gar nicht glauben, aber es gibt Fondsmanager, die haben genau verstanden, was im Geldsystem falsch läuft. Ich spreche natürlich von Marc Walleck und Ronald Stöferle, den beiden Köpfen hinter dem Incrementum Gold Report, dem Incrementum Bitcoin Kompass. Die kombinieren ihren Fonds Gold und Bitcoin, Hard Money for the Win. Holt euch auf jeden Fall die Unterlagen, wir machen dazu ja auch immer wieder Content rund um Bitcoin, rund um Gold, rund um Sound Money und die ganzen Makroentwicklungen, die uns derzeit um die Ohren fliegen. Schaut rein bei incrementum.li. 21 Energy hat Bitcoin-Heizungen mit der neuesten Hardware für Privatkunden und Industrie. Und im Onlineshop, da habt ihr auch eine große Auswahl an bereits in die EU importierten Mining-Geräten, die man dort bestellen kann mit dem Code WasBitcoinBringt, sogar um 5% günstiger. Wenn ihr eine PV-Anlage auf dem Dach habt oder sonst irgendwo überschüssigen Energie produziert, dann ist das eine ganz, ganz interessante Option für Bitcoiner und Bitcoinerinnen. Gut, also was haben wir jetzt alles geklärt? Wir haben jetzt geklärt, gibt es jetzt Aliens, gibt es jetzt keine Aliens? Wir wissen es nicht, das ist das Problem.
Wir haben, und das fand ich interessant, genau eine Woche, nachdem ich einen dieser Artikel veröffentlicht habe, eben über die Kardaschew-Skala und Aliens, wurden tatsächlich in einer Studie, die veröffentlicht wurde, in unserer Galaxie 7 Kandidaten gefunden für Kardaschew-2-Zivilisationen. Mhm. Das heißt, um es für den Laien aufzubrechen, du baust diese sogenannte Dyson-Sphäre um deinen Heimatstern herum. Das heißt, du konstruierst Solarpaneele um deinen Stern herum.
Nach außen?
Ja.
Nicht nach innen, sondern bei der Sonne, sondern nach außen.
Stellst dir vor, du hast unser Sonnensystem, da ist der Merkur, die Venus, die Erde und so weiter. Und wahrscheinlich Merkurorbit oder ein bisschen näher an der Sonne herum baust du eine Kugel, aber es ist keine fixe Kugel, es ist ein Schwarm an Solarkollektoren. Mhm. Ja. Um deinen Heimatstern herum und kannst damit die gesamte Sonnenenergie deines Sternes nutzen. Ja? Wie würdest du den jetzt erkennen können, diese Dyson-Sphäre? die von außen ist dann das, was du siehst, Infrarotstrahlung, weil die Wärme musst du ja dann weiter abgeben. Das heißt, du nutzt die Energie, zum Beispiel eben die Aliens nutzen das dann für ihr Proof-of-Work-Netzwerk, ja. Aber die Hitze, die da erzeugt wird, müssen sie weiter emittieren. Die müssen sie loswerden. Das heißt, du siehst dann einfach sehr starke Infrarotquellen, für die du keine andere Erklärung hast als das. Ja? Und da gab es eben eine Studie, wo auch zum ersten Mal mit KI-Unterstützung eben Millionen von Sterne analysiert wurden. Und da hat man eben 7 Kandidaten gefunden, nachdem man Hunderte ausgeschlossen hat, ja, nach X-Kriterien. Man sagt, okay, wir haben da jetzt nach aktuellem wissenschaftlichen Stand keine andere Erklärung, als dass das Dyson-Sphären sind.
Dort hast du diese Hitzestrahlung, die kannst du erkennen. Genau,
die kann ich ja messen. Mit einem Infrarot-Teleskop sehe ich das.
Aber wir können auch nicht erklären, warum die noch nicht zu uns gekommen sind, sondern gesagt haben, hey guys, das können wir nicht erklären.
Naja, entweder sind sie schon unterwegs. Ja, wir haben ja nur eine ganz kurze Momentaufnahme. Wir haben ein Sonnensystem, das ist 800 Lichtjahre entfernt. Das ist das Licht, in dem Fall die Infrarotstrahlung, die wir da feststellen, ist einmal 800 Jahre alt. Ja. Kann ja sein, dass die schon erkannt haben, aufgrund ihrer Messung in unserer Atmosphäre, dass es hier Leben gibt. Intelligentes Leben haben sie wahrscheinlich noch nicht entdeckt, weil was haben wir vor 800 Jahren gehabt? Noch keine Schwerindustrie, noch nichts, aber sie haben sicher biologisches Leben, können sie wahrscheinlich feststellen. Vielleicht haben die schon ein Raumschiff losgeschickt, das braucht aber halt noch 100.000 Jahre, bis es bei uns ist.
100.000 Jahre braucht das noch?
Wenn du jetzt sagst, und das ist unvorstellbar für unsere jetzige technologisches Level, dass wir 1% der Lichtgeschwindigkeit erreichen. Also unvorstellbar, dass wir das schaffen. Das wäre schon sehr, sehr viel. Ja? Wenn die jetzt 800 Lichtjahre entfernt sind, dann wären es 80.000 Jahre mit 1% der Lichtgeschwindigkeit, um eine Sonde zu uns zu schicken. Die würden wahrscheinlich keine Aliens im Kälteschlaf zu uns schicken. Vielleicht doch, aber wahrscheinlich wären es Roboter-Probes. Sonden. So wie wir was zum Mars schicken, schicken wir auch Roboter hin zur Analyse.
Also das heißt, es gibt doch Aliens. Wahrscheinlich. Also das Paradoxon, oder wie? Also, wir werden es jetzt nicht klären, ja, was
wir
Aliens
bringen.
Wir werden
es nicht klären, aber
wir schließen es nicht aus.
Wir können es nicht ausschließen, ja, weil wir haben nicht die technischen Möglichkeiten derzeit, um Aliens auf unserem Entwicklungsstand überhaupt zu entdecken. Das heißt, es könnte sein, dass es gar keine gibt. Es könnte sein, dass es jeder zweite Stern hat, eine Zivilisation, oder jeder zweite Stern hat Leben, aber nur jeder tausendste von dem hat intelligentes Leben. Also wir kennen einfach die Parameter nicht in dieser Gleichung. Wir haben nur ungefähr eine Bandbreite und die ist momentan noch einfach sehr, sehr groß.
Es gibt ja auch die Idee, dass Bitcoin selbst eine Alien-Technology ist.
Ja, oder ich habe mein erstes Posting auf X war, dass Bitcoin, dass Satoshi Second Coming of Jesus ist. Ja? Also es gibt da hunderte Ideen.
Lustig, das habe ich vorgestern oder gestern erst wieder von einem anderen Bitcoiner, auch beim Robin im Podcast gehört, das mit dem Jesus.
Ja, ja.
Aber du weißt schon, dass die Leute, wenn wir solche Sachen sagen, uns für komplett verrückt halten, gell?
Sind wir ja auch.
Ja.
Also.
Macht doch mehr Spaß. Macht doch mehr Spaß. Warum Ratten?
Willst du die persönliche Antwort oder willst du die In-Universe-Antwort hören? Ich finde die In-Universe-Antwort viel, viel, viel spannender.
In-Universe, warum? Bei dir, ja, okay, dann machen wir mal In-Universe.
In-Universe, wir haben vorher über Software gesprochen und die Möglichkeit, dass du mit Proof-of-Work KIs absicherst, dich gegen Hackerangriffe schützt. In dem Science-Fiction-Universum ist es so, dass wir eben als Menschheit das gemacht haben. Wir haben Proof-of-Work eingesetzt um die Erde herum, auch in unserem Orbit. Da ist KI sozusagen sicher. Da ist das auch abgesichert sozusagen. Da ist auch alles in Ordnung. Ja? Nur Wenn du jetzt eine Sonde tief in den Weltraum schicken willst oder ein Raumschiff rausschicken willst zum Asteroidengürtel, um dort Bergbau zu betreiben, musst du ja dort irgendeine Form von künstlicher Intelligenz einsetzen, damit das funktioniert, wenn du jetzt nicht Menschen schickst.
Mhm.
Ja? Und durch diese Software-These ist das eben nicht möglich, weil du auch so weit draußen hast du wieder dieses Blockzeitproblem.
Mhm.
Du kannst auch keinen Second Layer dort verwenden, weil der Second Layer ja mehr so ein sozialer Kontrakt ist. Der hat ja eine viel kürzere, auch eine sekundenweise Blockzeit. Ich glaube, dieses Liquid Network zum Beispiel, das hat einmal alle paar Sekunden einen Block. Ja? Das heißt, das funktioniert aber nur, weil das halt über ein schwächeres Proof-of-Work-Netzwerk abgesichert ist. Das heißt, das wäre auch angreifbarer. Das heißt, so weit draußen wird das halt mit der KI sehr schnell unsicher. Und in der Geschichte hat man das probiert und das hat eben nicht geklappt. Da ist halt dann jede zweite Mission gescheitert und wurde entweder von Menschen angegriffen oder von künstlicher Intelligenz und übernommen sozusagen. Und dann hat man halt experimentiert mit Kälteschlaf. Ist ja auch ein klassischer Trope in der Science Fiction, dass du einfach die Menschen in den Kälteschlaf schickst. Und das hat man aber wissenschaftlich nicht hinbekommen und hat dann mit Ratten experimentiert, weil die das teilweise können. Also unter geringeren Temperaturen länger zu überdauern. Torpor nennt man das. So heißt es auch in der Geschichte. Und da hat man dann eben diese Mensch-Ratten-Hybride erzeugt, um dann diese Ratten auf die Weltraummissionen zu schicken, um da im Asteroidengürtel Bergbau zu betreiben.
Und so sind die Ratten quasi?
So sind die Ratten entstanden, ja. Das ist sozusagen.
Und die private Geschichte ist, du stehst einfach auf Ratten?
Die private Geschichte ist, ja, ich finde die einfach cool.
Aber es ist nicht so, dass Ratten auch einfach Überlebenskünstler sind?
Ja, also weiß ich nicht, die haben eine sehr kurze Lebensspanne, sehr hohe Produktionsrate, sind aber sehr intelligent. Ich habe jetzt persönlich keine Ratten, also finde sie einfach interessant.
Spannend, dass du dich mit Ratten so viel beschäftigst, dass du noch selbst keine hast. Gut, also zusammengefasst, jetzt um es realistisch mal wieder auf den Boden der Erdatmosphäre Tatsachen zu bringen, ist, wir gehen davon aus, dass wir sehen werden Tourismus im All, ökonomische Ausbeutung im All, möglicherweise Bitcoin-Mining auch als Mittel zum Zweck, überhaupt es ökonomisch sinnvoll zu machen, Energie im All zu nutzen. Und dann könnte um das herum auch Industrie und Ähnliches entstehen. Genau.
Weil du hast dann im Weltraum diese Satelliten, der Mining betreibt, der ist für sich schon wirtschaftlich produktiv. Ja, vielleicht macht er auch noch irgendwas anderes, weißt du, Kommunikation oder Zwischenstation, Raumstation. Mhm. Ja. Stell dir vor, du baust die nächste Version der ISS und hast auch einen Miner drauf, ja, um diese Energie auch zu nutzen, ja. Heizt dir dann auch damit gleichzeitig die Raumstation. Ja?
Das auch noch.
Also da gibt es ja viele, viele Aspekte. Und wenn du das jetzt hochskalierst, dann könntest du eben Schwerindustrie im Weltraum machen, anstatt dass wir das auf der Erde machen. Das ist ja auch extrem schädlich. Mhm. Ja? Also da haben wir auch den Umweltaspekt. Ja? Und wir könnten, das ist, glaube ich, auch, was der Jeff Bezos einmal in einem Interview gesagt hat, dass das ein Endgoal ist für Blue Origin. Er möchte die gesamte Schwerindustrie im Weltraum haben. Er möchte, dass kein einziges Stahlwerk oder Aluminiumschmelze auf der Erde ist. Das soll alles im Weltraum passieren, dort wäre es auch effizienter. Da hast du auch gerade in der Metallurgie, im Vakuum, in der Schwerelosigkeit viele Probleme nicht, die du auf der Erde hast. Also da eröffnen sich dann auch zum Beispiel neue Möglichkeiten für metallische Legierungen, alles Mögliche. Aber das sind wir auch einfach noch nicht, weil es ökonomisch gar nicht geht. Ja. Wir haben auch nicht die Infrastruktur, die Größe für das.
Aber Bitcoin könnte der Schlüssel sein.
Das wäre eben die Idee, ja. Dass wir das als sozusagen, weißt du, als Sprungbrett nutzen. Ja, das ist das, was der Menschheit den Stößer gibt, dass wir das machen. Weil wir auch diese diese kurze Zeitpräferenz haben. Wir sind ja alle getrieben in 4-Jahres-Zyklen. Wir können ja nichts tun. Keine Firma, kein Politiker wird irgendwas investieren, was nicht in spätestens 4 Jahren einen Return of Investment abgibt.
Aber wegen der Kardaschew-Scale, wenn wir jetzt 1/1000 unserer Energie nutzen, wie kann das sein, dass wir jetzt schon auf Bitcoin stoßen? Oder ist Bitcoin das, was uns überhaupt erst auf die Kardaschew-1-Skala bringt, von der 2er noch gar nicht zu reden?
Nein, da reden wir noch gar nicht. Da reden wir nur mal von der 1er-Skala.
Ich also muss ins All, um die 1er-Skala überhaupt.
Nein, du könntest theoretisch, aber das ist halt dann, da wird es dann sehr schnell dystopisch.
Ja.
Ja, wenn du sagst, ich nutze die gesamte Sonnenenergie, die der Erde zur Verfügung steht, für mich, ja, weil dann hast du keine Wälder mehr, dann ist es wirklich wie in der Science Fiction die ganze Erde eine Stadt. Ja, das willst du ja auch nicht. Das ist es wahrscheinlich, dass wir wahrscheinlich zuerst unsere Energieproduktion verzehnfachen müssen. Dann wird das auch mit dem Weltraum sehr schnell interessant und dass dann so eine schleichende Entwicklung ist. Ja.
Jetzt würde mich noch interessieren, auch aus Science-Fiction-Perspektive, jetzt leben wir ja in einer eigenartigen Welt. Also die meisten Menschen würden sagen, Gottes Willen, wir müssen weniger Energie verbrauchen. Nicht. Wir sind schon als Kinder dazu erzogen worden, immer den Schalter abzuschalten. Und weißt du, also in Berlin habe ich mal eine Doku gesehen, in Berlin in den Bobo-bürgerlichen Vierteln, wo die ganzen Ökos leben mit ihren Lastenfahrrädern, da müssen sie die Kanalisation 2-mal im Jahr nochmal zusätzlich ausspülen, weil die so viel Wasser sparen, dass die Rohre nicht mal durchgespült werden. Ja. Ja? Das heißt, wir leben ja eigentlich in einer Welt, in der Degrowth und eigentlich alles in Richtung, wir müssen uns zusammenreißen, zurücknehmen und irgendwie langsam vor uns dahin siechen, das ist einerseits. Und andererseits hast du diesen Techno-Optimismus, den vielleicht ein Bezos, ein Musk und auch wir hier bringen mit Bitcoin, wo du sagst, nein, das geht noch 1000-mal besser als jetzt. Ist das, glaubst du, muss das so sein? Ist das quasi ein Zeichen dafür, dass wir an diesem Scheidepunkt gerade stehen?
Dieses ganze Degrowthing, ja, ist ja zumindest meiner Meinung nach eine große Lüge. Ja. Es ist ein Do as I say, not as I do.
Ja, ja, klar.
Ja, weil das EZB-Gebäude ist in der Nacht hell beleuchtet.
Ja, ja,
wir leisten uns durch den, weil wir nicht mehr sparen können, einen Immobilienmarkt, wo wir Wolkenkratzer hochziehen, in denen niemand jemals leben wird, einfach nur als Wertanlage. Also wir mögen das. Die USA leistet sich ein riesen Militär, nur um ihren Petrodollar abzusichern. Das ist, wenn wir ehrlich sind, wahrscheinlich der einzige Grund, warum die so ein riesiges Militär brauchen.
Es gibt sowas wie reale Macht. Ich meine, darüber reden wir ja auch bei Softwar. Und da ist immer die Frage, ist das Militär, ist es Henne- und Ei-Frage? Ne? Ist es der Petrodollar das Mittel zum Zweck, damit die USA quasi den unter Anführungszeichen freien Westen verteidigen können gegen die autoritären Bestrebungen des Ostens? Oder leistet man sich das Militär, um den Petrodollar zu verteidigen? Es ist heute unklar, aber man kann beides argumentieren.
Kann man natürlich, ja. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es jetzt, das war jetzt hyperbolisch, ja,
ja.
Ob es wirklich nur das ist. Ja,
aber du hast recht mit du als er sehen oder als er du. Also es wird uns nicht vorgelebt in irgendeiner Form von Eliten, dass da irgendwie weniger Dings, sondern es wird als Kontrollmechanismus missbraucht. Ja? Dieses wir müssen mit CO2-Konto, was auch immer. Ja?
Ich glaube, dass es auch einfach eine Sinnkrise der Politik ist, ja? Weil die einfach, und darum denke ich auch, dass Science Fiction so wichtig ist. Ja. Wir haben verlernt, vor allem auf der großen politischen Ebene, noch irgendwelche Träume zu haben. Es geht ja nur noch damit, wie überleben wir die nächsten Jahre. Ja. Und das ist ja dann primär ein, wem nehme ich was weg, weil ich in diesem Mindset gefangen bin, dass es einen finiten Wohlstand gibt. Ja, indem man sich ja selber hineinmanövriert damit. Ja, damit musst du ja dann auch deine Menschen gegeneinander aufhetzen, ja, weil du kannst ja nur das Narrativ treiben, dass es keine Perspektiven gibt. Und wenn es keine Perspektiven gibt, dann kannibalisiert sich das System von selbst.
Aber ich finde es wirklich arg, was du jetzt zeichnest anhand dieser Geschichte, dass du quasi zwei Wege hast. Weg 1 ist diese Selbstkannibalisierung, dieser eigentlich schon fast, möchte ich jetzt sagen, Untergang der Zivilisation, weil wir uns irgendwie an satt gefressen haben an Fiat Money und eigentlich auch keinen Weg mehr nach vorne sehen, weil das System schon so kaputt ist. Und da heißt es dann, ja, es gibt kein unendliches Wachstum auf einem endlichen Planeten und wir müssen jetzt Degrowth machen und müssen uns jetzt quasi, es ist ein Suicide-Cult. Ja? Und auf der anderen Seite hast du mit Bitcoin die Möglichkeit, ganz anders und viel größer zu denken und viel weiter zu gehen. Und das, wir haben uns jetzt darüber unterhalten, ob jetzt einer wie Bezos oder Musk Bitcoin als Schlüssel verstehen, aber sie verstehen, dass es das möglich ist, auch egal, ob es jetzt mit oder ohne Bitcoin ist. Sie verstehen,
ich glaube, dass sie zumindest die Kardashev-Skala verstanden haben und wissen, dass wir jetzt nur ein Tausendstel der Energie nutzen, die uns, bevor wir überhaupt im Weltraum was tun, zur Verfügung steht. Ja. Ich muss auch sagen, glücklich ist das falsche Wort, ja. Aber ich finde es gut, dass wir jetzt in Europa die Chance genutzt haben, durch die Ukraine-Krise endlich was für unsere eigene Energieversorgung zu tun. Ja? Wir haben uns ja jahrzehntelang abhängig gemacht von Öl- und Gaslieferanten. Ja? Und wenn du jetzt, in Wien siehst du es noch nicht, aber wenn du irgendwo in den äußeren Bezirken oder am Land, hast du mir vorher erzählt, dass du da auch gern bist, siehst, da siehst du immer mehr Solarpaneele auf den Häusern. Ja, also die Energiewende kommt langsam. Ja.
Weil es jetzt auch technisch dann möglich ist.
Es ist einerseits technisch möglich, aber wir haben jetzt auch diese Effekte, dass die Preise endlich der fossilen Energien endlich ja so hoch sind, dass sich das rechnet.
Und auch für die kleinen Betreiber von Solardächern kannst du dann Bitcoin-Miner reinstellen und noch deinen Keller heizen oder deinen Stall heizen oder was auch immer.
Ja, was auch immer. Ja. Mir gefällt auch daran, dass das einfach dezentral ist.
Ja.
Ja, was ja auch so ein bisschen dieser Bitcoin-Spirit ist, ja. Dass jedem ein Teil der Menschheit sozusagen gehört. Ja? Und da sind wir auch wieder in diesem Growth-Ding. Das können wir ja nur gemeinsam machen. Ja, ja, wir können darauf hoffen, und, dass der Elon Musk oder der Bezos uns weiterbringen. Ja,
ja, das sind
wahrscheinlich wird es auch bei jedem Einzelnen irgendwo was brauchen.
Ja, absolut, bin ich vollkommen bei dir. Dezentral heißt da auch, dass der Einzelne Verantwortung übernimmt, aber das heißt auch, dass der Einzelne Verantwortung übernehmen kann. Und beides ist unter einem Viertmannesystem nicht möglich, das immer stärker
in Richtung, sehr schwierig gemacht, ja.
Ja, es geht halt in die Richtung Zentralismus und eigentlich in Richtung dem System, das wir geglaubt haben, überwunden zu haben mit den 90er Jahren. Rotoshi, wow. Ich würde jetzt sagen, treffen wir uns in einem Jahr und schauen, ob wir schon im All unterwegs sind, aber das ist natürlich ziemlich sinnlos, weil das so schnell wird es nicht gehen. Aber glaubst du, dass wir in unserer Zeit noch mit einen Flug ins All uns buchen können und das mit Bitcoin zahlen werden, in unserer Lebenszeit?
Ich habe es auf meiner Bucketlist, auf meiner persönlichen Bucketlist.
Ich auch seit 20 Sekunden. Werde.
Nein, aber ich habe es schon, seit ich ein Kind bin, war das auf meiner Bucketlist. Also der erste Berufswunsch war Astronaut, bevor irgendwas anderem, bis ich dann gemerkt habe, dass das unrealistisch ist, spätestens nach dem ersten Sehtest.
Es gibt einen Österreicher im All bisher, oder?
Ja, Franz Fieberg.
Ist er nicht mit den Russen geflogen, oder?
Ja, der ist auf die Mir geflogen mit den Russen, ja.
Das war noch, wann war denn das, weißt du das?
Das muss in den 90ern gewesen sein, ich glaube 94 oder so.
Ah,
ich
kann dir jetzt kein genaues Jahr nennen. Nach dem Ende der Sowjetunion, aber
ja, aha. Genau, ja.
Aha, okay.
Ja. Aber auch das einzige Mal, ja. Und ich hoffe, dass wir da mehr Österreicher sehen werden in Zukunft.
Ja, oder halt Bitcoiner. Ist ja ganz egal, ob es Österreicher sind oder nicht. Ich frage, das war jetzt nur interessant, das zu wissen.
Ich habe auch diese These, das habe ich mit dem Robin auch besprochen im Podcast. Du hast dir bei... Um das Gespräch auch vielleicht mit einem wieder mehr Hopium und Price Targets abzuschließen.
Sehr gut, ja.
Du konntest dir ja 2021 einen Tesla um einen Bitcoin kaufen. Ich halte es für möglich, dass du dir in 10 Jahren ein Starship kaufen kannst um einen Bitcoin.
Das heißt, ich muss gar nicht ein Ticket kaufen, ich kann mir gleich das ganze Gerät kaufen.
Du kaufst das ganze Gerät.
Oder zumindest miete ich es.
Ja. Du wirst es nicht. Außer du bist ein Multimilliardär, dann wirst du es natürlich kaufen, aber es ist ja, you will own nothing and be happy, also in dem Sinn wirst du es dir wahrscheinlich mieten
müssen. Ich werde es mir einfach mieten, du. Ich habe keine Lust, mich um den Reifenwechsel zu kümmern. Rotoshi, vielen Dank, dass du da warst. Du hast mich am Anfang gefragt, so um deine Bescheidenheit auch zu zeigen. So gesagt, ja, warum fragt der Nico mich irgendein Rando aus dem Internet? Ich finde, das war eine der coolsten Folgen überhaupt, die wir bis jetzt gemacht haben, weil das waren ganz, ganz neue Konzepte, von denen ich noch nie gehört habe. Du hast schon wieder was, deswegen liebe ich auch meinen Job so, mir literally eine neue Welt aufgemacht. Danke dafür. Ich hoffe, dass wir das fortsetzen können, nämlich nicht, wenn wir schon ins All fliegen, sondern wenn ich selber Zeit hatte, mich auch mit diesen Konzepten ein bisschen mehr zu beschäftigen.
Ja, ich würde auch gern, wenn sich's, wie gesagt, ich habe auch ein Fiat-Leben, aber wenn sich's ausgehen sollte, wenn das Buch fertig ist, können wir gerne eine zweite Runde machen.
Unbedingt. Unbedingt. Und, was ist der Plan? Wann ist das Buch raus?
Ich habe mir jetzt ein hartes Limit gesetzt mit dem 11. Jänner. Du weißt, das Datum sagt dir was?
Es muss ein Bitcoin-Datum sein, ja, aber der 3. Januar war der Genesis-Block.
Wo der Halfini getwittert hat, Running Bitcoin.
Okay,
ja.
Natürlich, okay. Ja.
Also das ist die Deadline einmal.
Ich bin jetzt auf der Leitung gestanden. Mein bester Freund aus Kindergartentagen hat am 11. Jänner Geburtstag. Deswegen habe ich jetzt nur an das gedacht. Ja. Alright, 11. Januar 2025. Weißt du schon, wie das Buch heißt?
Das Buch heißt Ratification.
Nice. Doppeldeutig.
Und, ja, drei- oder vierdeutig sogar. Aber ja, weil es geht ja auch um Anwälte. Also der Hauptdarsteller ist ein Anwalt. Das ist dann das nächste Thema der Recherche. Das Rechtssystem zu entwickeln. Ich habe ein paar Ideen dazu, wie das auch mit Bitcoin zu tun haben kann, aber das ist vielleicht was für ein Folgeinterview.
Du hast ja erzählt, dass du auch die Folgen mit Peter Kotosek gesehen hast und da rutscht man ganz schnell in diese Schnittstelle mit dem Juristischen und kommt drauf, ohne dem geht es dann auch wieder nicht. Ja.
Wird auch interessant, wie sich das Rechtssystem entwickeln kann mit einem nicht konfiszierbaren Asset.
Ja.
Ja. Vielleicht haben wir dann mal Multisig mit irgendeiner Regierung, wer weiß, ja, weil die werden ja auch ihre Macht nicht so einfach abgeben. Ja.
Gut, das werden wir sehen. Genau. Das bleibt zu beobachten. 11. Januar 2025, Ratification von Ratoshi 21, das Science-Fiction-Buch mit Bitcoin-Hintergrund. Danke, dass du da warst, das war richtig mega spannend.
Danke für die Einladung.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube, das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.